Gleich zwei große Konferenzen drehten sich diese Woche um das Thema Migration. In Gambia sagten die englischsprachigen Bischöfe Westafrikas, dass Auszuwandern ein fundamentales Menschenrecht sei. Auf einer Konferenz im mexikanischen Guadalajara kündigte US-Präsident Barack Obama an, die Immigrationspolitik der Vereinigten Staaten zu überprüfen. Am Telefon sind wir nun verbunden mit Klaus Barwick, Referent in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Herr Barwick, wird Migration, gerade die Migration junger Menschen, in Zeiten der Globalisierung zu einem immer wichtigeren Thema?
Natürlich. Zum einen, weil für viele Menschen in den armen Regionen der Welt die Überlebenschancen geringer werden und gerade junge Familienangehörige in die reichen Länder geschickt werden, um ihre Familien im wahrsten Sinne des Wortes am Leben zu erhalten. Und das geschieht im Moment natürlich ganz überwiegend durch illegale Zuwanderung, weil andere Wege im Moment nicht offen sind. Aber es gibt noch eine ganz andere Dimension. Allen Bevölkerungsexperten ist inzwischen klar, dass unsere wohlhabenden Regionen in Europa und auch in Nordamerika mehr oder weniger verkreisen werden. Diese Prozesse sind schon jetzt im Gang, insbesondere in Deutschland. Zum Erhalt der Bevölkerungszahl bräuchten wir derzeit eine jährliche Nettozuwanderung von mindestens 250.000 Menschen außerhalb unseres Landes. Die Nettozuwanderung bewegt sich im Moment vielleicht so bei plus 10.000 allerhöchstens. Das heißt, man sieht, wie groß das Problem eigentlich schon geworden ist. Aber darauf sind unsere Systeme derzeit überhaupt nicht eingestellt. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die Traumata der 90er Jahre mit jährlichen Zuwanderungszahlen von 800.000 bis 1 Million Menschen allein nach Deutschland fortwirken und dass diese Traumata bis heute Ansätze blockieren, so wie gerade von Obama geschildert, über gezielte Einwanderungspolitik qualifizierter Menschen aus den ärmeren Regionen nachzudenken. Und das fängt bereits in den Nachbarstaaten östlich der EU-Grenzen an, etwa in der Ukraine oder in Weißrussland, also geografisch noch mitten in Europa, die durch Systeme wie Schengen mittlerweile sich neuen Grenzziehungen mitten in Europa gegenübersehen. Und hier hat das Thema, das von der EU derzeit behandelt wird, das Thema zirkuläre Migration, eine ganz wichtige Bedeutung. Zirkuläre Migration, die einerseits Wiederkehrmöglichkeiten für Menschen bieten soll, die schon einmal hier waren und gearbeitet haben, und die andererseits Menschen die Chance eröffnen wollen, temporäre Arbeitsmöglichkeiten im Raum der Europäischen Gemeinschaft wahrzunehmen.
Nehmen Ihrer Einschätzung nach Überfremdungsängste in den Ländern, in die die Migranten strömen, zu? Diesen Eindruck kann man zum Beispiel hier in Italien gewinnen, wo die Gesetzgebung im Hinblick auf illegale Einwanderer verschärft worden ist.
Davon ist nach meiner Meinung auszugehen. Die Zeitungen sind in Europa voll von Berichten, wie es Flüchtlingen ergeht, die an den Küsten Spaniens, Italiens und Griechenlands anlanden. Ob noch lebendig oder nicht mehr lebendig. Das Stichwort ist eindeutig Abschreckung. Und Abschreckung ist eines der wichtigsten Instrumente unserer Politik, um dem Zuwanderungsdruck, dem die reichen Länder ausgesetzt sind, zu begegnen. Dieser Zuwanderungsdruck, der früher stärker Deutschland traf, Deutschland war lange Jahre führend in den Zuwanderungs- und Zugangszahlen von Asylsuchenden, dieser Zuwanderungsdruck hat sich nun auf die Küsten der EU im Mittelmeerbereich und am Atlantik verlagert. Beispiele für diese Politik sind zum Beispiel das Verhalten Griechenlands, in dem Flüchtlinge nicht ins Verfahren kommen, überhaupt keinen Flüchtlingsstatus bekommen. Am langen Arm lässt man sie verhungern, in der Hoffnung, dass sie weiterwandern. Ein anderes Beispiel sind Flüchtlingslager, die inzwischen auf Betreiben Italiens in Libyen unter den Augen des UNHCR etabliert wurden. Das Schengen-System und auch Instrumente wie Frontex sind augenfällige Reaktionen des wirtschaftlich starken Teils Europas, auf den sich naheliegenderweise die Zuwanderung derer konzentriert, die aus politischen, religiösen, ökologischen, aber natürlich auch ökonomischen Gründen in ihrer Heimat kein Auskommen mehr haben. Wirkliche Alternativen scheinen nicht in Sicht zu sein. Und das ist besonders tragisch, wenn man es dann mal genauer anschaut und sieht, wer sind eigentlich Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommen, wenn sie aus der Türkei losfahren, in diesen Seelenverkäufern. Wie viele Christen, wie viele Mandäer, wie viele Jesiden sind auf diesen Schiffen, die eben keine Wirtschaftsflüchtlinge sind, sondern die Menschen sind, denen der Rückweg in die Heimat Irak, aus der sie fliehen mussten, auch in Zukunft versperrt sein wird.
Obama sagte auf der Konferenz in Mexiko zu seinen Vorstellungen in der modernen Migrationspolicy: Wir wollen Fairness, wir können ein System mit großer Sicherheit an den Grenzen, aber gleichzeitig mit klaren Regeln zur Einwanderung schaffen. Wir geben den hier lebenden Einwanderern eine Chance, einen Weg zur amerikanischen Staatsbürgerschaft zu finden, sodass sie nicht in dunklen Ecken der Gesellschaft leben müssen, so Barack Obama. Deutschland hat sein Staatsbürgerschaftsrecht ja bereits in den letzten Jahrzehnten reformiert. Sind diese Veränderungen aus Sicht der katholischen Kirche ausreichend?
Ja, also es hat so den Anschein, als drohe das Ganze auf halbem Weg stecken zu bleiben. Bei all dem, was reformiert wurde, sehen wir dann doch, dass die Einbürgerungszahlen stagnieren. Und wenn wir die Haupteinbürgerungsgruppen oder die Haupteinwanderergruppen in Deutschland anschauen, also zum Beispiel die Türken, dann geht es sogar tendenziell eher zurück. Und man fragt sich dann schon, ja, was ist das Problem, wo wäre nachzubessern? Und man stellt schon fest, dass die Hürden insbesondere in den erhöhten Sprachanforderungen ganz offensichtlich zu hoch sind. Und da tun sich eben viele, besonders die erfolgreichen Einwanderer, dann einfach nicht an, weil man ja weiß, indem man hier erfolgreich ist und war, und indem man es ja auch schafft, seine Steuern zu bezahlen, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Man kann in Deutschland auch leben, ohne dass man Deutscher wird, vor allem wenn man das Gefühl hat, das ist vielleicht alles gar nicht so ernsthaft gewollt. Was uns in Deutschland nach wie vor fehlt, ist eine Kultur, die sich endlich von dieser Lebenslüge, wir sind kein Einwanderungsland, die ja 50 Jahre gegolten hat, befreit. Und die zur Kenntnis nimmt, dass der überwiegende Teil derer, die hier sind, auch hier bleiben werden. Und es insofern politisch unvernünftig ist, sich selber und denen, die hier bleiben werden, die Illusion aufrechtzuerhalten und am Leben zu erhalten, sie gehen vielleicht irgendwann doch. Das ist nicht die Basis für ein tragfähiges Zusammenleben derer, die auf aller Wahrscheinlichkeit und aller Voraussicht nach eben auch zusammenleben werden. Wir haben noch ein anderes Problem in der Staatsangehörigkeit. Eine Vielzahl von Kindern, von eingewanderten Menschen, von Ausländern, die sich seit langem hier aufhalten, bekommen automatisch zu der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Allerdings mit der Bedingung verknüpft, zwischen 18 und 23 Jahren zu optieren für eine der beiden. Also entweder die ausländische zu behalten und die deutsche aufzugeben oder die deutsche zu behalten und damit aber die Staatsangehörigkeit der Eltern aufzugeben. Das wird erneut ein Themenfeld werden, wo wir Menschen, die eigentlich sich dazugehörig fühlen, wieder neu vor die Frage stellen, gehöre ich eigentlich dazu oder gehöre ich nicht dazu. Der Zusammenhang des Ganzen ist die Frage, lassen wir Doppelstaatsangehörigkeit zu oder nicht. Es ist sehr aufschlussreich, dass gerade Deutschland mit der Zahl der höchsten Doppelstaaterzahl in Europa genau an diesen Stellen, wo es um Leute geht, die eben hier bleiben werden, gerade da wieder so restriktiv ist.
Die Deutsche Bischofskonferenz hat 2005 ein Papier zur Migrationspolitik verabschiedet. Sie und Ihre Kollegen diskutieren derzeit intensiv über die Umsetzung in der konkreten, auch in der karitativen Praxis. Welche Schwierigkeiten tun sich hier auf?
Als große Institution in einer pluralistischen Gesellschaft unterscheiden wir uns als katholische Kirche nicht wesentlich vom gesellschaftlichen Befund und Umfeld. Wir haben es in diesem Zusammenhang nach meiner Meinung mit einem Gerechtigkeitsproblem zu tun. Auch wenn 20% unserer Mitglieder in der katholischen Kirche, in unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart Einwanderer sind und auch wenn es, um mit Paulus zu sprechen, in der Kirche keine Ausländer gibt, unterscheiden wir uns nicht derart positiv, dass wir der Gesellschaft ein positives Vorbild sein könnten. Auch in unseren katholischen Privatschulen und vielleicht sogar ganz besonders. Und im gesamten Spektrum unserer kirchlichen Ausbildungsstätten sind junge Migranten nicht anteilsgerecht vertreten, bis heute nicht. Wir versäumen bis heute die Chance wahrzunehmen, unserer Gesellschaft ein Bild zu vermitteln, welche positiven Wirkungen es vermitteln könnte, wenn die Partizipation der Zuwanderer klappen würde. Die Zuwanderer als die immer wieder, wenn es dann gekracht hat, Brückenbauer gefordert werden, nach Brückenbauern gerufen wird, die aber leider noch nicht zur Verfügung stehen, weil wir sie nicht gefördert haben, weil wir sie nicht geholt haben und weil wir keine Kultur der Wertschätzung und der Bedeutung dieser Bevölkerungsgruppe entwickelt haben. Und ganz besonders tragisch für uns als Kirche, es sind unsere Mitglieder, Und in dieser besonderen Verbindlichkeit wäre eigentlich die Notwendigkeit, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, größer. Darauf hat sich, auf dieses Gerechtigkeits- und Partizipationsproblem hat sich das Integrationspapier der Bischofskonferenz auch sehr selbstkritisch nach innen geäußert.
In der Öffentlichkeit hält sich hartnäckig ein Bild, dass Kriminalität in Deutschland im Wesentlichen von Migranten verursacht sei. Wie sieht das die kriminalsoziologische Forschung? Wie sieht das die katholische Kirche?
Ja, also das Thema Kriminalität ist sehr emotional besetzt und kirchlicherseits, wie auch in der kriminologischen Forschung, wird immer wieder darauf hingewiesen, man muss dringend differenzieren und Dinge, die nicht zusammengehören, auch sauber auseinanderhalten. Es sei denn, man hat ganz bestimmte politische Absichten. Man muss zunächst mal unterscheiden, der ehemalige Gastarbeiter, der seit 50 Jahren hier lebt und sein Auskommen gefunden hat, ist doch ein völlig anderer Mensch, fällt aber unter dieselbe Kategorie Ausländer wie derjenige, der mit krimineller Absicht sich Westeuropa aussucht, um dort mit nicht legalen Mitteln etwas vom Kuchen abzubekommen. Das alles unter denselben Begriff Ausländer zu packen, zeigt ja schon mal, wie fragwürdig die ganze Geschichte ist. Was wir haben, ist ein Problem unter einen bestimmten Gruppen junger Zuwanderer, Gruppen, die nicht sehr integriert sind. Das weist schon auf ein Integrationsproblem hin, das wir hier in der Gesellschaft haben. Und untere sozialer Schichten, da muss man dazu sehen, dass wir seit Jahren wissen, dass unser Bildungssystem, speziell in einigen Bundesländern, es nicht schafft, Menschen aus unteren sozialen Schichten und deren Kinder anzuheben. Man spricht von Vererbung der Zugehörigkeit zu einer unteren sozialen Schicht. Und wenn wir wissen, das erleben wir vor allem am Beispiel von italienischen Familien in Süddeutschland, wie sich Bildungsferne in unteren sozialen Schichten und Desintegration, wie sich das verstärkt, dann ist es keine Frage, dass es bestimmte Gruppen von jungen Menschen gibt, die, wenn sie unter solchen Bedingungen aufwachsen, dass sie dann stärker gefährdet sind als andere. Und wenn wir es mal auf den Punkt gebracht haben, dass wir uns die Altersgruppe anschauen und uns dann die Vergleichsgruppen anschauen, dann wird es ganz interessant. Dann sehen wir nämlich, dass der normale in Anführungszeichen Ausländer, der ehemalige Gastarbeiter, geringer von Kriminalität betroffen ist als der vergleichbare deutsche Angehörige einer solchen Schicht. Das sind jetzt keine Auseinanderdifferenzierungen, damit am Schluss nichts mehr rauskommt, sondern man muss wirklich sehen, wo wir ein Problem haben, sind desintegrierte junge Menschen. Und da gilt es anzusetzen und da gilt vor allem unser Bildungs- und Ausbildungssystem anzusetzen, dass mit dieser Vererbbarkeit von einer Zugehörigkeit zu einer unteren Schicht und der damit verbundenen Aussichtslosigkeit und Perspektivlosigkeit, dass wir da ansetzen und dass hier deutlicher Erfolge im Bildungssystem deutlicher werden, um den Betroffenen auch mehr Hoffnung zu machen. Und ich denke, mit der Hoffnung sind ganz andere Ergebnisse verbunden. Im Übrigen muss man, glaube ich, ganz wichtig noch darauf hinweisen, wir haben ja, wenn es um Ausländerkriminalität geht, wissen ja viele Leute nicht, dass es sich bei den Zahlen um eine Tatverdächtigenstatistik handelt, also nicht um eine Verurteiltenstatistik. Und da muss man sich nichts vormachen. Der Fremde wird schneller verdächtigt wie der Einheimische. Ich habe das in der eigenen Familie erlebt. Einer meiner Söhne ist mal mit seinem kurdischen Freund beim Klauen erwischt worden. Die haben Bleistifte geklaut, war ein bisschen blöd. Und der kurdische Junge ist natürlich nicht angezeigt worden. Und wir haben nachher mit dem Ladenbesitzer gesprochen, wenn mein Sohn, den man kannte, nicht dabei gewesen wäre, dann wäre es zu einer Anzeige gekommen. Das ist ganz klar, wenn eine Clique irgendwo hingeht und was tut, dann kommt es schon sehr genau darauf an, ob es die eigenen oder die Fremden sind. Und das verfälscht das Bild natürlich auch nochmal sehr entscheidend.
Der Täter ist also nicht immer der Russe, der Täter ist nicht immer der Türke. Warum halten sich solche Vorurteile derart hartnäckig?
Naja, die Schuld sucht man doch gern beim anderen. Und weil der Ausländer der andere ist und das Fremde verkörpert, dann eignet er sich da besser. Da kann man viel übertragen, was man dem eigenen eigentlich nicht zutraut, wo man aber sehr genau bei nochmaligem Nachdenken weiß, dass es in den eigenen Reihen alles dieses, was man anderen zuschreibt, auch vorkommt. Aber Sündenböcke waren doch schon immer, haben sich immer die anderen oder auch die Andersartigen besser geeignet. Und Man hat dann die Vorstellung, man könne den Sündenbock, das ist ja das Sprachspiel, dann in die Wüste schicken. Und wenn wir jetzt nochmal anschauen, wie die Einwanderungspolitik der letzten Jahrzehnte gelaufen ist, die da immer gebetsmühlenhaft gesagt hat, wir sind kein Einwanderungsland, dann war auch klar, was mit dem, der sich nicht an die Normen hält, passiert. Dann hat er nicht dazugehört und wer nicht dazugehört, den kann man in die Wüste schicken. Und das sind Dinge, die halten sich besonders dann so hartnäckig, wenn das Bild von Abwehr geprägt ist, selbst gegenüber denen, die schon in der dritten Generation hier sind.